Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christine Schenten.
Das Thema wird aber in der Regel kleingeredet. Kein Schulleiter möchte den Nazi-Stempel an seiner Schule haben, aber das hilft der Schule und vor allem den Schülerinnen und Schülern nicht weiter.
Man möchte sich den Stempel nicht geben, man hat da Angst vor Rufschädigung. Wir sagen halt ganz klar, es braucht da eine offensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Genauso muss es in Schule auch behandelt werden.
Schulen sollen sichere Orte sein. Orte, an denen Kinder lernen können, ohne Angst zu haben. Das ist aus verschiedenen Gründen oft nicht der Fall. Und ein besonders bedrückender Grund ist, dass an vielen Schulen sich die rechtsextremen Vorfälle in letzter Zeit häufen. Schülerinnen und Schüler, die andere rassistisch beleidigen, aber auch Hakenkreuz-Schmierereien an Wänden oder sogar Holocaust-Leugnungen auf dem Schulhof nehmen zu. Die Schülerverbände der ostdeutschen Bundesländer und Berlins, die schlugen jüngst Alarm und forderten die Politik auf, das Thema ernst zu nehmen. Die Lehrerschaft, die scheint häufig überfordert. Und ein weiteres Problem ist, die rechtsextreme Gewalt geht zwar oft von den Jugendlichen aus, aber nicht nur. In Cottbus griff im vergangenen Jahr beispielsweise ein Lehrer Schüler aus rassistischen Motiven gewalttätig an. Was passiert da gerade an unseren Schulen? Warum verfängt die rechtsextreme Ideologie bei Jugendlichen? Und wie können und müssen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch alle anderen, gegensteuern? Rechtsextremismus an Schulen, das ist heute unser Thema im zweiten Gedanken. Und ich freue mich jetzt, unsere Gäste dazu begrüßen zu dürfen. Das ist einerseits der Sprecher des Landesschülerrats Brandenburg, Stefan Tarnow. Er ist selber Schüler, 18 Jahre alt. Hallo, Herr Tarnow.
Hallo.
Und aus Halle ist uns die Bildungsreferentin Lena Lehmann zugeschaltet. Sie arbeitet in Sachsen-Anhalt im Verein Miteinander e.V. und berät Lehrerinnen und Lehrer zum Umgang mit Rechtsextremismus. Hallo nach Halle, Frau Lehmann.
Hallo ebenso.
Ich freue mich, dass Sie beide heute hier sind. Kommen wir zum ersten Gedanken dieser Sendung. Dazu ein paar Zahlen. In Sachsen zum Beispiel hat sich die Zahl der rechtsextremen Vorfälle an Schulen in den vergangenen 4 Jahren verdoppelt. 2019 waren es 73 Fälle, 2023 schon 149. Und die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. Ein weiteres Beispiel aus Brandenburg. Dort hat eine repräsentative Studie der Landesregierung ergeben, dass 1/4 der befragten Jugendlichen der Meinung sei, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten gehabt hätte. Mich macht das fassungslos, ehrlich gesagt, und es zeigt für mich auch, dass Politik, Medien, aber eben auch die Schulen selbst mit diesem Thema überfordert sind. Ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, warum häufen sich rechtsextreme Vorfälle an Schulen?
Ja, also definitiv. Die Zahlen steigen, die Dunkelziffer steigt und so richtig Überblick hat man nicht. Wir reden davon, dass an allen Schulen im Osten Rechtsextremismus ein Thema ist.
Ja, Frau Lehmann, wie sehen Sie das?
Ja, ich würde halt auch immer sagen, Schule ist so auch ein Ort, ein Spiegel der Gesellschaft. Und die aktuellen Zahlen von den Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt, die jetzt kürzlich auch wieder veröffentlicht wurden, die haben auch nochmal deutlich gemacht, dass es quasi an Vorfällen, extrem rechter Vorfälle, antisemitischer Vorfälle, rassistischer Vorfälle, dass das massiv angestiegen ist. Und wieso sollte das in Schule sich nicht abbilden.
Ja, Herr Tarnow, Sie haben gemeinsam mit anderen ostdeutschen Schülerverbänden und auch der Berliner SchülerInnenvertretung vor wenigen Wochen erst einen Appell verfasst. Und in dem hieß es, dass eben Rechtsextremismus an Schulen zunehme und dass die Politik das Thema nicht genug auf dem Schirm haben. Können Sie vielleicht mal schildern, wie genau sich der Rechtsextremismus äußert? Was bekommen Sie da aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler gespiegelt?
Also das wurde schon richtig erfasst. Hakenkreuze sind so das Standardphänomen, aber es geht auch schlimmer. Wir haben auch schon solche Fälle, in denen diese rechten Trupps sich wieder bilden, was man aus den 90ern kannte. Und es ist sehr unterschiedlich, aber der Regelfall ist immer noch das Hakenkreuz auf dem Tisch.
Ja, die Baseballschlägerjahre, das waren die 90er. Das heißt jetzt auch oft, dass diese Zeit eben gar nicht richtig aufgearbeitet wurde. und sich vielleicht zu wiederholen droht. Frau Lehmann, Sie beraten ja Lehrerinnen und Lehrer, die sich an Sie wenden, die sich überfordert fühlen von dem Rechtsextremismus, den Sie selber erleben. Was berichten die Ihnen?
Also Lehrkräfte, ja, wie es Herr Tarnow auch schon gesagt hat, uns begegnen Hakenkreuze und Hitlergrüße, aber auch, dass überhaupt so Symbole und Memes in Klassenchats oder also genau in Chatgruppen geteilt werden, dass es rassistische Äußerungen gibt, antisemitische Äußerungen gibt. Also was halt Lehrkräfte entweder berichten, ist, dass sie damit ja tatsächlich, wie Sie auch sagen, selbst überfordert sind oder aber das Team nicht mit an einem Strang zieht. Manchmal mangelt es auch an der Sensibilität und Durchsetzungskraft der Schulleitung. Und was Lehrkräfte halt auch immer wieder deutlich sagen, ist, auch Eltern müssen dazu mit ins Boot geholt werden. Es ist quasi dann die Verantwortung aller, die mit den jungen Menschen zu tun haben. Und das ist halt insofern eine Herausforderung, da Schule ja eh schon ja massiv viele Aufträge ja zu bewältigen hat und dementsprechend ich mir manchmal gar nicht sicher bin, wie Schule unter den aktuellen Bedingungen, ne, so will ich das auch nochmal formulieren, das überhaupt bewältigen kann.
Ja, was für eine Stimmung herrscht denn an betroffenen Schulen, Herr Tarnow? Also es gibt ja auch eben die Seite der Menschen, denen diese rechtsextreme Gewalt widerfährt, die vielleicht auch Angst haben, zur Schule zu gehen. Wird das auch zunehmend zu einem Problem unter Schülerinnen und Schülern?
Ja, also das ist auch ein Thema. Ich glaube, das ist dann ähnlich äquivalent von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, die auch im Endeffekt Angst, auch Sorge vor dieser rechtsextremen Gewalt an ihrer Schule haben. Das Thema wird aber in der Regel, so nehmen wir es zumindest wahr, gern kleingeredet. Es ist auch verständlich in gewisser Weise, kein Schulleiter möchte den Nazi-Stempel an seiner Schule haben, aber das hilft der Schule und vor allem den Schülerinnen und Schülern nicht weiter.
Dieses Kleinreden, wie funktioniert das dann konkret?
Also häufig wird ein Hakenkreuz als Beispiel eben als Jugendsünde abgetan und dann diese anderen Delikte, also auch Gewalt, wird ernst genommen, aber teilweise versucht man das dann auch auf andere Motive zu lenken, also dass man weg von diesem rechtsextremen Gedanken kommt. Jeder rechtsextreme Vorfall muss den staatlichen Schulämtern in Brandenburg gemeldet werden und in unseren Augen passiert das nicht in allen Fällen.
Ja, Frau Lehmann, wie erleben Sie das? Also wenn Sie auch mit Lehrerinnen und Lehrern sprechen, wird dann oft gesagt, naja, das ist ja nur Provokation. Dieser Schüler ist ja nicht wirklich rechtsextrem. Ist das so ein Narrativ, was es gibt?
Ich würde sagen, dass sich das verändert hat. Lange Zeit genau wurde das auch so wie eher so ein individuelles Problem oder eine Provokation von Jugendlichen auch betrachtet. Und wie Herr Tarnow auch sagt, das kann ich bestätigen, dass es auf jeden Fall klein geredet wird oder intern geregelt werden möchte. So möchte ich es mal sagen. Also da finden Elterngespräche statt. Es finden auch Gespräche mit den betreffenden SchülerInnen statt. Aber die Frage ist halt die, wie sich eine Schule auch dazu offiziell positioniert, öffentlich positioniert, das Thema transparent behandelt, quasi zum Schulthema macht. Und ich würde auch sagen, genau wie es Herr Tarnow gesagt hat, man möchte sich den Stempel nicht geben, man hat da Angst vor Rufschädigung oder irgendwie öffentlicher Diffamierung und dementsprechend wird das eher intern geregelt, aber wir sagen halt ganz klar, es braucht da eine offensive Auseinandersetzung mit dem Thema, sodass Schule quasi sich das auch zum Querschnittsthema macht, denn das ist es auch in unserer Gesellschaft und genauso muss es in Schule auch behandelt werden.
Ja, ein ganz extremes Beispiel war ja die Grund- und Oberschule in Burg, in Brandenburg. Da haben zwei Lehrer, eine Lehrerin Laura Nickel und ein Lehrer Max Teske, darauf aufmerksam gemacht, dass es zunehmenden Rechtsextremismus an ihrer Schule gibt. Sie haben erst einen anonymen Brandbrief geschrieben, sich dann hinterher aber doch zu erkennen gegeben und daraufhin auch extrem Gegenwind erfahren, der sogar so weit ging, dass Laura Nickel berichtet hat, sie habe erstens Polizeischutz anfordern müssen und sie habe tatsächlich Todesangst gehabt. Wenn wir auf diesen Fall in Burg schauen, diese beiden Lehrer haben ja die Schule auch mittlerweile verlassen, auch der Schulleiter hat gewechselt. Es gibt dort mittlerweile einen offensiven Umgang mit Rechtsextremismus. Das war aber lange nicht so, sondern da ist eben auch genau das passiert, dass das klein geredet wurde. Ist das eigentlich ein Extremfall oder muss man tatsächlich sagen, ja, so wie es diesen beiden, Laura Nickel, Max Teske, erging, so ergeht es eben vielen Lehrerinnen und Lehrern an Schulen, die auf dieses Thema aufmerksam machen? Herr Tarnow.
Ja, also das ist so ein Präzedenzfall gewesen, der groß rauskam. Aber wir glauben, dass das schon vielen Lehrkräften in Brandenburg so geht. Wir haben viele engagierte Lehrkräfte, die auch dieses Thema nicht kleinreden wollen, aber dann durch gewisse Hürden behindert werden. Ich habe da im Hintergrund von Burg auch noch ein Zitat des Ministers im Kopf. Sollte solch ein Fall nochmal durch Lehrkräfte an die Presse oder die Öffentlichkeit weitergegeben werden, werden sofort Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Und das zeigt so ein bisschen deutlicher für mich zumindest, man möchte sich auch von Seiten der Politik nicht unbedingt dem Thema antun. Man möchte das so klein halten, wie es möglich ist und möglichst nicht drüber sprechen.
Das heißt, es darf gar nicht an die Öffentlichkeit oder es soll nicht an die Öffentlichkeit.
Ja. Also rein theoretisch ist es vorgesehen, dass die Schulämter informiert werden und dann das Ministerium auch einen großen Überblick hat, wie die Lage in Brandenburg ist.
Ja, Frau Lehmann, was raten Sie denn Lehrerinnen und Lehrern, die denen sowas auffällt und die sagen, ich möchte jetzt eigentlich was machen und ich möchte nicht, dass es so weitergeht? Also sagen Sie, seien Sie mutig, machen Sie das öffentlich oder wie muss man da überhaupt vorgehen, wenn man sowas an der eigenen Schule erlebt?
Ja, ist schon spannend, dass Sie sagen, seien Sie mutig, sich für die Demokratie einzusetzen und gegen Rechtsextremismus zu engagieren, halte ich ja sogar für selbstverständlich, dass wir dafür Mut brauchen, auch mit unserer Historie, ist ja schon mal sehr spannend, ja. Aber es ist durchaus auch so, dass es Mut braucht, weil in kleinen Orten man dann auch gleich als Nestbeschmutzer gilt. Wir machen da trotzdem deutlich, dass sich Lehrkräfte engagieren müssen, aber im Team, also es quasi ein Selbstverständnis geben muss, innerhalb des Teams, innerhalb der Schule. Es darf quasi nicht an engagierten Lehrkräften hängen, also dass es da beispielsweise jemanden gibt, dem das besonders wichtig ist und der ist dann quasi der Vielfaltsbeauftragte, denn Vielfalt und Demokratiebildung ist Auftrag quasi von pädagogischem Wirken und vom Schulalltag. Dementsprechend raten wir da auch, das zum Leitthema von Schule zu machen und das machen ja beispielsweise auch Programme wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, mitunter. Dementsprechend muss das aber im Schulalltag permanent zugegen sein. Es muss quasi als, ja, als Leitauftrag von Schule, als sozialer Raum quasi gemacht werden.
Ja, gerade dieses Schule ohne Rassismus, das ist was, was man ja sehr oft sieht. Das haben viele Schulen an den Außenwänden, haben sie so eine kleine Plakette, da steht das eben drauf. Und ich erinnere mich auch noch an meine eigene Schulzeit. Ich war nämlich auch auf so einer Schule, die Schule ohne Rassismus war. Und ich weiß aber, dass wir diese Schule waren, aber daraus eigentlich nichts gefolgt ist. Also es gab keine Workshops oder irgendwie eine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ist das auch was, was Sie bemerken?
Ja, also es ist schon wichtig, dass es nicht bei der Plakette bleiben darf. Die Frage ist halt trotzdem, inwiefern es Lehrkräfte schaffen, das in den Unterricht so zu implementieren. Gedacht ist das Programm ja schon so, dass sowohl SchülerInnen als auch Lehrkräfte gemeinsam innerhalb von Arbeitsgemeinschaften sowas wie Workshops und Angebote organisieren. Die Frage ist, wie viel Raum findet das quasi an Schule? Und die Frage von so Angeboten politischer Bildung, schulbezogener politischer Bildung, aber auch außerschulischer politischer Bildung, wenn wir da in die ostdeutschen Bundesländer gucken, da sind die Angebote sehr, sehr übersichtlich. Also das ist auch eine Frage von Förderung.
Herr Tano, vielleicht können Sie das aus Ihrem Schulalltag auch nochmal berichten. Also wie viel Auseinandersetzung gibt es eigentlich mit dem Thema Rassismus und Rechtsextremismus?
Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. An meiner Schule haben wir, so schätze ich das zumindest, eine relativ gute Auseinandersetzung mit der Systematik. Manchmal fehlt es mir noch an der Sensibilisierung, vor allem zum Thema Hakenkreuz, das ist so bei uns der Hauptdelikt oder auch generell, es gibt da verschiedene Vorfälle oder also kleinere Vorfälle. Man sollte da abhängig vom Fall auch mal mit dem Kurs, mit der Klasse drüber sprechen und das nicht allein mit Schulleiter und der Person klären, sondern im größeren Verband.
Ja, und gibt es Angebote für Schülerinnen und Schüler, die wie gesagt auch eben von der Gewalt betroffen sind?
Also es gibt da verschiedene Organisationen, auch in Brandenburg. Da fällt mir die Opferperspektive ein, die sich gegen rechte Gewalt einsetzt und bei der man sich melden kann. Aber auch das muss ein Schüler auch erst mal wissen. Also in meiner Schule hängt kein Plakat von der Opferperspektive.
Ja, Vielleicht schauen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Ursachen. Wir haben ganz kurz gerade auch schon mal die Baseballschlägerjahre angesprochen. Das waren die 1990er Jahre in Ostdeutschland, wo Rechtsextremismus, Hooligans, Neonazis ja irgendwie auch zum Alltag plötzlich gehörten, der Jugendszene, also wo es ein Erstarken dieser Szene gab. Und das Ganze wurde eigentlich lange ja auch nicht aufgearbeitet. Also man hat nicht drüber gesprochen. Es gab erst vor wenigen Jahren eine mediale Aufarbeitung des Ganzen. Und man schaut jetzt aber eben auch noch mal genauer hin, weil sich bestimmte Muster eben wiederholen. Und da ist ja auch immer die Frage, woher nehmen eigentlich die Jugendlichen jetzt diese Ideologie? Also woher kommt das? Frau Lehmann, was sind da so Ihre Beobachtungen? Sind das die Eltern? Sind das die sozialen Medien? Wo bekommen die das her?
Also es ist schon gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Die Mitte-Studien und auch die Autoritarismus-Studien, die alle zwei Jahre erhoben werden und rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung untersuchen, die bestätigen das auch, dass quasi rechtsextreme Einstellungen zumindest nicht weniger werden und antisemitische und rassistische Einstellungen sich auch verfestigen und auch zunehmen. Und das bildet sich halt auch in Schule ab. Und wenn Sie jetzt nochmal so auf die 90er Jahre verweisen, also da hat natürlich in den ostdeutschen Bundesländern. Sicherheiten sind erodiert, ne, mit dem quasi politischen Wechsel der Wende. Und wir erleben ja auch heute erodierende Sicherheiten, also in Bezug auf Klima, Kriege, soziale Unsicherheit, steigende Preise, steigende Mietpreise. Also auch hier erodieren quasi Fragen nach Sicherheit und dann bieten extrem rechte Gruppen und Parteien, also wie die AfD, dann auch einfache Lösungen für sehr komplexe Problemlagen und das verfängt natürlich auch bei sehr jungen Menschen und was man dann auch noch sehr stark beobachten kann, ist, dass gerade rechtsextreme AkteurInnen auch im Social Media genau gut aktiv sind und dort auch sehr, ich sag mal, jugendgerechte, jugendattraktive Angebote machen, was für junge Menschen durchaus ansprechend ist und vielleicht auch genau einfache Lösungen erstmal verspricht.
Ja, genau. Also die sozialen Medien werden von Parteien wie der AfD extrem genutzt. Also die AfD ist ja beispielsweise die erfolgreichste deutsche Partei auf TikTok, erreicht da extrem viele Menschen, vor allem auch junge Menschen. Was bekommen Sie da mit auf dem Schulhof? Werden diese Videos geteilt, Herr Tarnow? Was sieht man da überhaupt?
Also insgesamt ist das ein Phänomen, das überall auch zu sehen ist, dass Schülerinnen und Schüler sich das angucken. Manche nehmen es tatsächlich dann auch ernst. Also Maximilian Krah war ja bis zu seiner teilweise Sperrung
EU-Spitzenkandidat für die AfD, genau.
Sehr populistisch unterwegs und generell glaube ich, es liegt eher an diesem gesamtgesellschaftlichen Phänomen, dass rechter Populismus salonfähiger wurde. Mit dem Einzug der AfD in die Landesparlamente und in den Bundestag hat man das schon so ein bisschen gemerkt, aber jetzt mittlerweile spricht man wieder von eigentlich tabuisierten Begriffen und ich glaube, das kommt hauptsächlich aus den Parlamenten, dass man in der Gesellschaft wieder über solche eigentlichen Themen spricht, obwohl das eigentlich Tabu war.
Okay, einerseits werden bestimmte rechtsextreme Narrative einfach gesellschaftsfähiger, sagen Sie. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass eben über die sozialen Medien vieles auch vielleicht unreflektiert geteilt wird. Wenn Sie mit Schülerinnen und Schülern sprechen, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie tatsächlich diese Ideologie teilen? Oder finden Sie das spannend? Was bekommt man damit?
Es sind diese einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Klimawandel, den gibt's gar nicht. Mhm. Wir wissen alle, dass auf die komplexen Fragen unserer Zeit keine einfachen Antworten stehen. Und die AfD findet leichte Antworten, vermeintlich leichte Antworten, die aber gar nicht aufgehen werden. Und das ist, glaube ich, für junge Menschen auch sehr attraktiv. Sie selbst stehen auch häufig in der Pubertät und dann in einem Komplex voller Fragen.
Mhm. Diese einfachen Antworten, Frau Lehmann, wie müssen denn Lehrerinnen und Lehrer damit umgehen, wenn sie mitbekommen, da werden Videos geteilt, die rechtsextrem einzuordnen ist? Kennen sich Lehrerinnen und Lehrer da genügend aus oder gibt es da Nachholbedarf?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich recht unterschiedlich gelagert, ne? Es gibt quasi Lehrkräfte, die sind auch politisch da sehr engagiert und da mit Sicherheit auch schlagfertig und haben da auch eine eigene Auseinandersetzung und auch eine eigene Sensibilität, wie das Herr Tarnow auch schon gesagt hat. Aber mit Sicherheit gibt es auch Lehrkräfte, die sich jetzt dafür nicht so megamäßig interessieren. Mhm. Also, ne, die sich vielleicht auch eher als unpolitisch verstehen oder dann auch so dem Mythos der Neutralität verfallen. Also was ja auch immer wieder an Schule postuliert wird, man müsse sich neutral verhalten, was tatsächlich ein Irrglaube ist. Also weil sich rassistischen und antisemitischen, also menschenabwertenden Äußerungen haben sich Pädagoginnen nicht neutral gegenüber zu verhalten. Also es besteht ja auch ein Schutz vor Diskriminierung den SchülerInnen gegenüber. Und was wir da halt immer wieder beobachten ist, dass es zum einen eine Unsicherheit, eine eigene Unsicherheit gibt in der Thematisierung und vielleicht auch in der Aufklärung, aber auch eine Unsicherheit diesbezüglich, ob sie das überhaupt dürfen. Also das so zum Stichwort Neutralität. Mhm. Da fehlt es mir tatsächlich auch nochmal so an ganz klaren Postulaten von oben, also vom Landesschulamt, was es quasi für Aufgaben sind, auch von pädagogischen Lehrkräften, sich diesen Themen zu widmen. Dann stellt sich auch immer wieder die Frage, ob es überhaupt altersgerecht sei, weil dann gesagt wird, ja, Nationalsozialismus, das wird erst in der 9. Klasse behandelt. Wie behandle ich quasi diese Themen mit jüngeren SchülerInnen? Darf ich das überhaupt? Und dann sagen wir halt, alles, was sozusagen SchülerInnen beschäftigt, das muss auch Thema sein im Unterricht. Und das muss dann quasi altersgerecht aufgearbeitet werden. Es findet ja sozusagen statt. Ja. Und das muss dann sozusagen auch gut begleitet werden. Und laut des Beutelsbacher Konsens gibt es auch ein Kontroversitätsgebot. Also alles, was quasi in Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch an Schule quasi zugänglich gemacht werden. Und das ist die Aufgabe von Lehrkräften, das dementsprechend altersgerecht gut zu diskutieren mit den SchülerInnen. Aber die Frage ist halt auch, wie das in Ausbildung und im Studium überhaupt stattfindet. Hat das dort ein Schwerpunktthema? Oder ist das eigentlich nur Wahlfach für diejenigen, die sich dafür interessieren?
Weil ganz viele Lehrerinnen und Lehrer das in ihrer Ausbildung dann auch gar nicht mitbekommen und sich quasi auch gar nicht die Kompetenz zutrauen, darüber zu sprechen.
Richtig. Also was Demokratiebildung angeht, was natürlich von Politik massiv gefordert wird, sehe ich in den Studiengängen eher als Wahlfächer. Und Pflichtfächer sind ja dann tatsächlich eher die Fächer, die dann unterrichtet werden, also Mathe, Deutsch. Mhm.
Ja, aber wenn wir jetzt mal schauen, also einerseits haben wir das Problem, wir haben in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern Defizite, was Demokratiebildung angeht und auch eine Auseinandersetzung damit, wie man beispielsweise mit Schülerinnen und Schülern umgeht, die rechtsextremes Gedankengut äußern. Wie sieht das denn konkret im Unterricht aus? Also wenn Sie jetzt an Ihren Lehrplan denken, Herr Tarnow, ist da überhaupt Raum, da mal Dinge abseits vom Lehrplan zu besprechen?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Platz nicht da ist, vor allem wenn es auf die gymnasiale Oberstufe zugeht, dass dort immer weniger Platz dann vor allem auch im Politikunterricht ist. Der Politikunterricht ist rar gesät, Geschichte ergeht es ähnlich. Es gibt Diskussionsfläche, könnte man in Deutsch angehen, aber ich glaube und wir glauben das als Landesrat, dass man in allen Fächern diskutieren kann. Man kann auch in Chemie über aktuelle Themen sprechen. Und ich glaube auch, die Kompetenz haben grundsätzlich alle Lehrkräfte in diesem Land, auch über aktuelle Themen zu sprechen. Wenn ein Schüler eine Frage hat, sollte jede Lehrkraft in diesem Land auch Antworten geben können. Natürlich, vielleicht, wenn sie sagt, ich weiß es nicht, dann ist das aber auch eine Antwort.
Das wäre auch eine Forderung, die Sie hätten an Lehrerinnen und Lehrern, dass sie das können.
Ja, also wir haben auch eine Forderung auf den Weg gebracht, Sensibilisierungsunterricht einzuführen und da merken wir eben, es fehlt an der Zeit. Mhm. Und im Gespräch mit Lehrkräften kommt dann häufiger die Aussage, aber was soll ich denn zum Nahostkonflikt sagen? Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen so. Und für Schülerinnen und Schüler ist es auch wichtig, dann mal zu wissen, mein Lehrer weiß auch nicht alles. Aber wir können Fragen auch beantworten.
Und vielleicht, um genau das zu ergänzen, ich finde es total klasse, was Sie da sagen, weil es geht ja nicht darum, die perfekten Antworten zu haben, sondern es geht darum, einen Raum zu schaffen, um überhaupt unterschiedliche Meinungen auch dazu auszutauschen, unterschiedliche Standpunkte dazu auszutauschen und auch festzustellen, also auch eine Lehrkraft kann sagen, also nicht nur kann sie sagen, ich weiß das nicht, vielleicht müssen wir es gemeinsam rausfinden, sondern auch zu sagen, es gibt darauf nicht
die eine Antwort, sondern lasst uns mal gemeinsam ergründen, wie viele Positionen und Perspektiven es auf dieses Thema gibt. Also weil das ist ja quasi auch das, was Lehrkräfte am Ende mitgeben müssen an all die jungen Menschen. Also das Stichwort ist Ambiguitätstoleranz, also Widersprüche aushalten zu können in einer Welt, die nicht die einfachen einzelnen Antworten mehr parat hat.
Ja, es ist ja, glaube ich, so, Herr Tano, korrigieren Sie mich, wenn es nicht richtig ist. In Brandenburg gibt es das Fach politische Bildung, oder?
Ja, das ist korrekt.
Und Brandenburg ist damit eins der wenigen Bundesländer in Deutschland, die überhaupt den Raum geschafft haben, darüber zu sprechen. Was wird in diesem Fach besprochen?
Also so von Demokratiebildung bis über Wirtschaft und grundlegende rechtliche Fragen beschäftigt man sich auch mit sozialen Themen. Und es sind relativ viele Themen, wodurch dann aber auch der Raum für Diskussionen nicht wirklich da ist.
Aha, das heißt, auch in diesem Fach haben Sie das Gefühl, kann man über diese Themen nicht ausreichend sprechen?
Ja, also es geht, wenn man sich die gymnasiale Oberstufe auch anguckt, die ja am vollsten ist vom Stoffverhältnis her, geht es um Demokratietheorie ein gesamtes Halbjahr und man muss eben sich mit den Themen beschäftigen. In der Abiturprüfung wird nicht gefragt, wie stehst du zum Thema XY, sondern man muss dann Themen erklären können, man muss Urteile fällen können anhand des gelernten Stoffs.
Okay, aber haben Sie trotzdem das Gefühl, auch wenn es zum Beispiel Demokratietheorie ist, dass das schon was bringt, um rechtsextreme Narrative abzubauen?
Nein, also es geht dann da hauptsächlich um Pluralismus, also unsere Grundwerte, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt rechte Narrative kleiner werden lässt.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit solchen Fächern, Frau Lehmann? Also bringt das was oder hält man sich da auch eben zu starr vielleicht an die Theorie?
Ich muss ehrlich gestehen, wir haben dieses Fach in Sachsen-Anhalt meines Wissens gar nicht. Ich würde auch sagen, dass sich da relativ starr an Theorie gehalten wird und dass eher ausgelagert wird in so Projekttage. Aber die Frage ja trotzdem die ist, wie sich quasi komplexe Sachverhalte betrachten lassen, ohne, wie es Herr Tano gerade gesagt hat, ohne so Faktenwissen abzufragen. Denn darum geht es einfach nicht. Und auch zu ergründen oder zu analysieren, warum wir es quasi in der heutigen Zeit, also wir haben es ja mit Verteilungskämpfen auch zu tun. Herr Tano hat gerade gesagt, auch soziale Fragen spielen da eine Rolle. Und es geht so um Aufwertungs- und Abwertungsmechanismen innerhalb von Gesellschaft. Darüber zu sprechen, auch in der eigenen Betroffenheit und im eigenen Erleben. Also weil wir haben es ja auch mittlerweile häufig mit gefühlten Wahrheiten zu tun. Und dementsprechend reicht es meines Wissens nicht, Fakten abzufragen, sondern auch das eigene Erleben zu reflektieren.
Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass die Politik da bereit ist für einen Paradigmenwechsel?
Das ist eine schwierige Frage, ja. Inwiefern Politik dazu bereit ist. Es ist eine große Aufgabe und eine große Herausforderung, aber die sich lohnen würde, schon allein, wenn wir uns die aktuellen PISA-Studien auch ansehen.
Ja, Herr Tano, Sie haben ja jüngst diesen Aufruf gestartet. Das war ja ein Appell an die Politik. Haben Sie da das Gefühl, dass das was ausgelöst hat, dass da jetzt auch Gespräche geführt werden, wie man umdenken kann?
Also dieser Appell war eine sehr öffentlichkeitswirksame Arbeit. Von Seiten der Politik haben wir bis dato keine wirklichen Rückmeldungen. Ich habe heute ein Gespräch auch mit der Tagesschau gehabt. Heute wird ein Beitrag veröffentlicht werden. Es haben sich die meisten Ministerien noch zurückgemeldet. Also die Tagesschau hat dazu eine Anfrage gestartet und es gab gewisse Rückmeldungen, aber jetzt auch nicht in der Form von dem, was wir uns eigentlich erhoffen, dass gesagt wird, gut, wir erhöhen jetzt die Stundenkapazität von Geschichte und PB. Das wird nicht passieren.
Okay, das heißt, das ist eigentlich für Sie dann unzureichend?
Ja, definitiv. Also wir müssen auch weg davon, dass wir diese Themen klein halten. Wir müssen darüber sprechen, die Politik muss darüber sprechen.
Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Unterricht verbessert werden kann, wie man also Ursachen bekämpfen kann. Wir haben es aber teilweise ja auch mit Fällen von tatsächlicher Gewalt zu tun. Und da geht es ja auch um die Frage, wie handelt man, wenn man als Lehrer, als Schülerin oder eben vielleicht als Politik mitbekommt, hier gibt es wirklich handfeste rechtsextreme Gewalt an Schulen. Frau Lehmann, wie geht man damit um? Was müssen auch Konsequenzen sein?
ja, hier braucht es unmittelbare Auseinandersetzungen und Reaktionen. Mittlerweile melden uns das auch Schulen rück, dass sie Anzeigen erstatten, dass sie das quasi zur Anzeige bringen und dann auch Ordnungsbehörden damit und Sicherheitsbehörden mit einschalten, gegebenenfalls auch den Staatsschutz. Das ist natürlich aus pädagogischer Sicht eine massive Sanktionierung, zeigt aber auch die Hilflosigkeit und Ratlosigkeit an den Schulen, dem quasi pädagogisch nicht mehr allein gewachsen zu sein. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass da mehrere Komponenten dann zusammenspielen. Also es braucht quasi eine Form von Sanktionierung. Es braucht aber vor allem auch einen Schutz der betroffenen Person und auch einen Schutz, der nicht nur in dem Vorfall, in dem einmaligen Fall dann zum Tragen kommt, sondern dass betroffene SchülerInnen auch wissen, dass es für sie einen Raum gibt und einen Schutz, dass sie darin gesehen werden, also dauerhaft und langfristig. Und dann braucht es einfach eine pädagogische Auseinandersetzung, wie wir das jetzt schon öfter hier heute besprochen haben, was quasi dazu führen würde, dass man sich auch untereinander gegenseitig reguliert. Also diese Normalisierung extrem rechten Äußerungen und Handlungen hat ja was damit zu tun, dass auch alle anderen sich wegducken oder sich nicht trauen, etwas zu sagen. Das heißt, eigentlich müssen alle gestärkt und alle empowered werden, sich dagegen zu wenden. Also das Stichwort Zivilcourage quasi zu stärken. Mhm. Und das ist dann halt Aufgabe im Schulalltag, dies quasi immer wieder stark zu machen. Ja. Und da müssen Lehrkräfte auch Vorbilder sein.
Ja, ich habe jetzt auch zwei Fragen noch an Sie, Herr Tano. Einmal auch zu den Konsequenzen. Also sagen Sie, Konsequenzen, also auch strenge Konsequenzen, wie zum Beispiel Anzeige erstatten, die Polizei einschalten, das ist im Zweifel der richtige Weg?
Es ist schwierig. Also auch mit der Novellierung unseres brandenburgischen Schulgesetzes ist auch vorgesehen, dass bei jedem Hakenkreuz, bei jedem rechtsextremen Vorfall, der eben die Verfassung auch verletzt, muss die Polizei informiert werden. Mhm. Also auch Strafanzeige dann erstattet werden. Es ist in meinen Augen schwierig. Wir brauchen eine gewisse pädagogische Handlungsfreiheit für die Lehrkräfte. Die Personen wissen grundsätzlich, was ihr Job ist. Und viele nehmen ihre Arbeit auch als Berufung wahr und nehmen das ernst. Mhm. Harte Konsequenzen, ja, aber man muss immer aufpassen, dass man nicht vielleicht da eine falsche Entscheidung überstürzt trifft.
Okay, wir haben aber ja auch schon darüber gesprochen, dass es, oder ich habe das eingangs auch erwähnt, dass es ja teilweise auch rechtsextreme Gewalt von Seiten der Lehrer und Lehrerinnen gibt. Wie geht man denn damit um, Herr Tano?
Da muss sofort reagiert werden. Also die Vorfälle haben in Cottbus wurden eine sehr, sehr lange Zeit klein gehalten. Mhm. Das staatliche Schulamt hat mit den Informationen nicht viel veranstaltet. Das Ministerium hat davon auch sehr, sehr spät erst mitbekommen. Es darf nicht erst über die Presse gehen. Man muss hausintern da sofort die Maßnahmen finden. Eine Lehrkraft, die Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler anwendet, hat nichts im Dienst des Landes Brandenburg zu suchen.
Genau, diesen Fall in Cottbus haben wir ja schon mal ganz kurz erwähnt gehabt. Da hat eben ein Lehrer aus rassistischen Motiven mehrere Schüler angegriffen. Diese rechtsextreme Gewalt von Seiten der Lehrer, wie bekommen Sie die mit, Frau Lehmann?
Also das ist quasi Vorfälle, Übergriffe von Lehrkräften gibt, das ist mir bislang nicht bekannt. Was wir aber auf jeden Fall immer wieder erleben, sind quasi Pädagoginnen, die im extrem rechten Milieu organisiert sind und verhaftet sind. Und da stellt sich dann quasi die Frage, ab welchem Punkt eine Schule da sozusagen handelt. Also nicht nur Maßnahmen zu treffen einem Vorfall gegenüber, sondern ist so eine Lehrkraft tragbar?
Ja, diese Organisation, also wenn sich zum Beispiel Lehrkräfte, aber vielleicht auch Schülerinnen und Schüler eben in Vereinen, die einen rechtsextremen Hintergrund haben, treffen. Wie verbreitet ist das eigentlich? Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Burg zum Beispiel eine Abschlussfeier gefeiert wurde in einem Haus, das hieß, glaube ich, Deutsches Haus, wo immer wieder rechtsextreme Gruppierungen anzutreffen sind. Das heißt, es gibt da ja ein richtiges Netz, was das auch hält.
Diese Jugendorganisationen existieren. Die Heimat, also ehemals NPD, ist da sehr aktiv bei der Jugendanwerbung und auch der Dritte Weg jetzt zunehmend in unserer Region. Wenn Lehrkräfte in verfassungsfeindlichen Organisationen sind, haben sie im Staatsdienst nichts zu suchen. Da muss
klare Kante gezeigt werden, die dürfen nicht an den Schulen arbeiten.
Und wie geht man mit Schülerinnen und Schülern um, die in diesen Vereinen aktiv sind?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Man kann die Schülerinnen und Schüler aus der Schule nicht ausschließen. Das geht nicht. Aber man muss ihnen klar machen, was diese Organisation eigentlich verfolgt. Und man muss sie auch sensibilisieren, dass das vielleicht auch für spätere Berufsperspektiven kein gutes Zeugnis ist. Und man muss also da ganz konkret gegen arbeiten als Schulpersonal. Und ich glaube, dass man da nicht über den Elternweg gehen kann, weil wenn ein Schüler in solchen Strukturen aufwächst, werden die Eltern nicht sagen, hör damit auf.
Ich würde hierzu aber auch noch deutlich machen wollen, dass natürlich sich die Frage stellt, inwiefern es eigentlich pädagogische Angebote abseits von Schule gibt und dass diese Organisation, die Herr Tano auch gerade genannt hat, die bieten halt Angebote, so Freizeitangebote, Angebote, die für Jugendliche quasi attraktiv sind, wo sie sich genau aufhalten können. Und dann stellt sich mir die Frage, und das ist auf jeden Fall eine politische Frage, der Rückbau von Angeboten für Jugendliche, also Jugendclubs, offene Jugendarbeit, ja, also Jugendsportangebote, Jugendfreizeitangebote. Das ist ein massiver sozialer Rückbau gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und diese Lücke wird quasi gefüllt von diesen Organisationen und dann stellt sich mir die Frage, inwiefern lassen sich die Jugendlichen dann auch noch anderweitig erreichen? Und das ist dann nicht nur Aufgabe von Schule, sondern das ist auch Aufgabe von Jugendarbeit.
Bekommen Sie eigentlich, Herr Tano, mit auch, dass diese Vereine konkret an die Schulen gehen, um Jugendliche werben? Also sind die da präsent?
Die Vorfälle gibt es definitiv, dass der dritte Weg dort Flyer verteilt an den Schulen. Das ist natürlich illegal und soweit ich weiß, reagiert da die Schulleitung auch konsequent.
Okay, und Frau Lehmann hat gerade gesagt, es fehlt an Jugendangeboten. Bekommen Sie das auch in Brandenburg mit, dass es da diesen Rückbau gab, dass es einfach keine Orte gibt für Jugendliche, wo sie sich dann irgendwie treffen können und dann greifen eben diese Vereine?
Also in Brandenburg wird das schon gefördert, Sozialarbeit in den Orten. Aber es ist natürlich sehr kostspielig für die Kommunen und man müsste da sicherlich auch mehr auf das Land abwälzen können, aber das gäbe eben auch nicht, da die Kommunen dafür verantwortlich sind.
Und wahrscheinlich gibt es auch da strukturelle Unterschiede, je nachdem, wo wir uns befinden. Ich würde jetzt so langsam gerne noch zu einem Fazit kommen und wir haben ja jetzt ganz viel auch darüber gesprochen, dass es um ostdeutsche Bundesländer geht, an denen sich die rechtsextremen Vorfälle häufen. Ist das ein ostdeutsches Problem oder ist das ein gesamtdeutsches Problem, Frau Lehmann?
Das ist kein ostdeutsches Problem, sowohl was die Wählerinnenzahlen angeht, wenn wir genau danach gucken, als auch was Vorfälle angeht. Also wir sind bundesweit vernetzt mit Kolleginnen, die genau dieselbe Arbeit machen wie wir in den anderen Bundesländern. Und die schildern ähnliche Fälle, die schildern auch ähnliche Auseinandersetzungen an den Schulen. Man könnte vielleicht sagen, dass die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung in den westdeutschen Bundesländern vielleicht nochmal eine andere ist. Und auch die Förderlandschaft, was so politische Bildungsangebote angeht, als auch so historische Bildungsangebote. Also genau, ich sehe auf jeden Fall, dass es in westdeutschen Bundesländern einfach viel mehr außerschulische Bildungsangebote gibt, die dann auch die Schulen in Anspruch nehmen. Aber was die Vorfälle angeht, ist das sehr ähnlich gelagert.
Herr Tano, also Sie haben sich ja mit den Ostdeutschen und Berlin zusammengeschlossen, diesen Appell zu machen. Aber wie ist da vielleicht auch der Austausch über dieses Thema Rechtsextremismus?
Also wir versuchen das Thema immer wieder in den Tagungen der Bundesschülerkonferenz anzubringen. Wir nehmen wahr, dass das Thema dort auch von den westdeutschen Landesschülervertretungen manchmal kleingesprochen wird. Also man sagt, naja, so extrem ist das auch nicht, wenn da mal ein Schüler ein Hakenkreuz auf den Tisch ritzt, ist das ja jetzt nicht die Welt. Jein, also selbst ein Hakenkreuz ist schlimm genug und es geht hier eben extremer. Und bei uns, wir nehmen das wirklich als ganz großes Problem wahr.
Okay, das heißt aber, da gibt es auch noch Verbesserungen in dem Austausch zwischen im Bundesland zwischen den SchülerInnenvertretungen.
Jein. Also die westdeutschen Landesschülervertretungen haben den Fokus häufig eher auf anderen Themen. Mhm. Wenn ich daran denke, es geht häufiger bei denen um Notengebung oder wie kann man den Unterricht strukturell verbessern. Bei uns geht es dann aktuell zumindest eher um krassere Themen, um das so zu formulieren. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Drogen an Schule, Gewalt an Schule.
Ja, jetzt zum Schluss der Sendung würde ich gerne noch wissen, von Ihnen zuerst, Frau Lehmann, was würden Sie sich von der Politik, aber auch der Gesellschaft, Stichwort Zivilgesellschaft, wünschen, damit es einen besseren, ja auch wehrhafteren Umgang mit Rechtsextremismus an Schulen gibt?
Grundsätzlich erstmal ein gutes Selbstbewusstsein diesbezüglich, das einfordern zu dürfen und sich da also für eine demokratische Gesellschaft, für eine vielfältige, für eine heterogene Gesellschaft zu engagieren. Ich finde, dass das selbstverständlich sein sollte. Und ja, von Politik wünsche ich mir vor allem eine Unterstützung all dieser Institutionen, die quasi unsere Kinder und Jugendlichen besuchen, also die ja sozusagen dann fürs Leben vorbereitet werden, gestärkt werden sollen. Und also es braucht halt einfach eine Sicherheit von Schulen, was auch die Fachkräfte angeht, aber auch Programme, die darin ausgestaltet werden, was die Ausbildungsgänge angeht, also genau eigentlich so ein Rundumschlag. Und von Zivilgesellschaft, also genau, der Ruf nach Zivilgesellschaft ist ja immer groß. Gleichzeitig stellt sich mir dann auch die Frage, inwiefern, also ne, Stichwort Demokratiefördergesetz, inwiefern werden zivilgesellschaftliche Träger und Verbände denn darin unterstützt, also auch finanziell, dass diese Angebote verstetigt werden und dass es da sozusagen ein gutes Ineinandergreifen gibt. Also diese Forderungen, genau, die kann man sehr, sehr deutlich immer wieder sagen.
Ja, Herr Tano, was wünschen Sie sich als Schüler, aber auch als Sprecher des Landesschülerrats, dass wir einen anderen, einen wehrhafteren Umgang mit dem Thema Rechtsextremismus finden?
Wir müssen viel mehr reden. Wir müssen reden mit der Politik, wir müssen als Gesellschaft viel mehr reden. Es geht um Diskurs in unseren Augen und der findet aktuell im falschen Wege statt. Es geht in die falschen Richtungen immer wieder. Es wird immer in kleineren Grüppchen gesprochen, aber zusammenhalten wir nicht.
Also es geht um Zusammenhalt, um zusammen drüber reden. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Frau Lehmann nach Halle.
Ja, danke ebenso. Und auch nochmal für das Engagement von Herrn Tano in den SchülerInnenverbänden. Das ist so stark. Vielen, vielen Dank auch dafür.
Herr Tano, ich danke auch Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Kein Platz, um im Unterricht über das zu sprechen, was Schülerinnen und Schüler bewegt. Um Kontroversen auszutragen und auszuhalten. Das lässt Rechtsextremismus an Schulen erstarken. Er wird nicht aufgefangen, er wird nicht besprochen. Rechtsextremen Gruppierungen oder in Teilen rechtsextremen Parteien wie der AfD hilft das. Sie gehen gezielt auf Schülerinnen und Schüler zu. Deswegen müssen sich alle, die sich der Demokratie verschrieben haben, umso mehr bemühen, diese Schüler trotzdem zu erreichen. Damit sich auch vor allem die Jugendlichen, die von Rassismus und Rechtsextremismus betroffen sind, die sich bedroht fühlen, damit die sich an Schulen sicher fühlen können. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.